Was fühlst du in dem Moment, wo du den Abzug drückst und das Tier tötest?
Also erstmal ist das sehr, sehr aufregend. Ich habe immer Adrenalin und hohen Puls. Und ich mache es nicht gern. Also es soll ja Leute gehen, die haben Spaß dabei. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe es nicht. Ich mache das, weil ich in dem Augenblick weiß, ich muss hier Tiere erlegen. Aber ich habe keinen Spaß daran. Und mir tut auch jedes Tier, was ich schieße, vor allen Dingen Rehe, dass die einfach süß sind und hübsch sind. Na, wenn ich dann da runtergehe und das liegt dann da, es tut mir jedes Mal leid. Aber Kälbchen sind auch hübsch oder Kaninchen oder was weiß ich, was wir so essen. Spanferkel.
Das war mein Kollege Hans Onkelbach. Seine Stimme ist aus dem True Crime Podcast Kohle, Klast und Kaviar bekannt und seine Geschichten von 4.0. Hans ist allerdings nicht nur Journalist und Podcast-Moderator, sondern auch Jäger. Ich bin Annalena Hauch und war mit Hans und seiner Hündin Lotte im Wald spazieren, um mich genau darüber mit ihm zu unterhalten.
Also wir sind hier im sogenannten Meerbusch. Das ist ein Waldgebiet in Meerbusch, Stadtteil Büderich, nicht weit von der Düsseldorfer Stadtgrenze entfernt. Ziemlich großes Waldgebiet, wird bewirtschaftet vom Eigentümer. Das heißt, er betreibt hier Holzwirtschaft. Lotte, komm mal her, hier hin.
Einer Tierart, die auch im Meerbusch lebt, ist Hans zuletzt sehr nahe gekommen. Er hat nämlich ein Wildschwein bei sich aufgenommen.
Also das ist bei mir im Revier gefunden worden von der Frau eines Mitjägers bei mir. Das war ein Frischling, der war maximal 4-6 Wochen alt. Wir müssen mal warten, bis die Hunde da wechseln. Maximal 4-6 Wochen alt und der war verletzt und krank. Und dann hat die den mitgenommen und dann haben wir für den ein kleines Gehege gemacht und haben den aufgepäppelt.
An dieser Stelle dürfte allen klar sein, dass ein Wildschwein selbstverständlich kein Haustier wie ein Hund oder eine Katze ist. Wo also ist das kleine Wildschwein denn mittlerweile untergekommen?
Das Problem ist, wir haben im Augenblick in Deutschland, also in Mitteldeutschland zumindest, ist die sogenannte afrikanische Schweinepest aufgetaucht. Das ist eine Krankheit, die Wildschweine und Hausschweine befällt, tödlich für die Tiere, hoch ansteckend, für Menschen ungefährlich. Und deshalb will keiner dieses Tier haben, weil die alle Angst haben, sie schleppen sich da die Krankheit rein. Wir arbeiten an der Lösung des Problems.
Wildschweine waren auch schon Protagonisten oder vielleicht vielmehr Täter in einer von Hans' Geschichten aus dem letzten Jahr. Da haben die Tiere nämlich ein paar Düsseldorfer Gärten umgegraben. Ich möchte wissen, was ist eigentlich das Problem, wenn Wildtiere dieser Art dem Menschen so nahe kommen?
Also das ist, Wildschwein ist ein sogenannter Kulturfolger. Wildschweine sind Allesfresser. Und die haben unheimlich feine Nasen und die sind sehr klug. Und die haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren haben die gemerkt, da wo der Mensch ist und wo der Mensch Landwirtschaft treibt, gibt es was zu fressen. Es hat also, ich sag mal, in den 60er Jahren, 70er Jahre, da war es fast eine Sensation, wenn irgendwo ein Wildschwein geschossen wurde. Weil wir hatten eine relativ geringe Population. Und dann kamen die Zeiten, wo durch die Agrarpolitik bestimmte Feldpflanzen protegiert worden sind, alimentiert worden sind, subventioniert worden sind. Vor allem voran Mais. Mais ist sehr beliebt, kann man Futtermittel draus machen, also für Viehzucht. Und das wird von der EU gefördert. Also haben wir in Deutschland riesige Maisfelder. Hier in der Gegend über uns auch. Und Wildschweine sind absolute Mais-Junkies. Weil Mais hat in den Kolben, in den Körnern sehr viel Zucker. Und das lieben die. Und die wittern das auf Kilometer. Und dann gehen die dahin und dann fressen die. Dann machen die ein ganzes Maisfeld platt. Na, die holen sich nur die Kolben natürlich. Das führt dazu, dass die Tiere einen solchen Energieschub kriegen, dass sie nach einem Jahr geschlechtsreif sind. Also es gibt wirklich Bachen, also weibliche Wildschweine, die sind rund ein Jahr alt und kriegen schon wieder Junge. Und jetzt überlegt ihr das mal, was das für eine Potenzierung der Zahl ist. Und das erleben wir in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, aber vor allem in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten. Was dazu führte, dass wir eine riesige Wildschweinpopulation haben in Deutschland inzwischen. Und die kommen auch den Städten immer näher. Und der Fall, von dem du da eben schilderst, sprachst, das ist in Düsseldorf-Hohlrath. Da geht die Stadt, da grenzt die Stadt an riesige Felder. Da oben gibt's Mais, da gibt's Weizen, da gibt's Raps. Mögen die übrigens auch sehr gerne. Ist Fett, Rapsöl, kennst du, ne? So. Und dann kommen die immer näher. und dann finden die was zu fressen. Dann vermehren die sich, da brauchen die noch mehr zu fressen. Und dann haben irgendwann mal schlaue Wildschweine festgestellt, dass in den Garten der Menschen, da gibt's Blumenrabatten, da sind Blumenzwiebeln im Boden, da gibt's Kaninchenfutter, da liegt Katzenfutter rum oder Hundefutter. Und du kannst ein Wildschwein mit einem normalen Zaun nicht aufhalten. Das heißt, die gehen da rein und buddeln alles um. Und ich kann dir sagen, ich habe das oft schon gesehen, wenn 10 Wildschweine auf einer Fläche, ich sag mal, in Größe eines Fußballfeldes, nach Futter suchen. Die fangen abends um 11, 12 Uhr an. Am nächsten Morgen sieht das so aus, als wärst du da mit dem Traktor mit dem Flug drüber gefahren. Es ist unglaublich, was die anrichten.
Ja,
es ist unglaublich. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Da sind die Bauern sauer. Und dann gehen die hin und dann muss der Jagdpächter, der da in der Gegend sein Jagdrevier hat, der muss diesen Schaden bezahlen. Das ist sogenannter Wildschaden. Und da bist du als Jagdpächter bist du ziemlich gepickt. Weil so ein ganzes Feld, da bist du ganz schnell bei ein paar tausend Euro.
Aber nicht nur Wildschweine sind ein Problem in unserem heimischen Ökosystem. Auch Rehe und Hirsche schaden den Wäldern. Ob das eher für die Wirtschaft ein Schaden ist oder für den Naturschutz, erklärt uns Hans.
Also Rehe, fangen wir mit den Rehen an. Ebenfalls gibt es zu viele in Deutschland. Und die richten in den Wäldern große Schäden an, weil ich kann ja mal zeigen, hier, ob ich was sehe. Also hier gibt es übrigens auch viele Rehe. Also ich habe hier schon, weiß ich, ein bisschen mehr da rein. Die ziehen sich wirklich zurück, weil hier immer Leute lang laufen. Die fressen die sogenannten Terminaltriebe von jungen Bäumen. Ich gucke mal, ob ich eins sehe. Wo sie hier. Aber das sind solche Feinschmecker, das hier fressen die nicht. Mal gucken. Ja, doch, hier. Ein Reh, wenn es das fressen würde, wenn das ein Baum wäre, den es mag. Ahorn mögen die nicht. Aber hier siehst du das ganz gut. Siehst du, dieser mittlere Trieb hier, der sorgt später dafür, dass dieser Baum pillegerade wächst. Wenn du den wegfrisst, so, weg, dann geht der Baum in die Breite. Und dann kannst du den nachher nicht mehr vernünftig verkaufen. Du willst ja einen geraden, großen Baum haben. So ein Baum aber wächst schief. Deshalb, das ist der Schaden, den Rehe anrichten. Und das siehst du besonders bei Nadelhölzern. Also ich sag mal, eine Douglasie. Die macht in der Mitte, hat hier einen kleinen Trieb, der nach oben geht. Und der ist hellgrün, der ist ganz zart und das lieben die. Und dann fressen die das weg und dann ist der Baum im Prinzip fast wertlos. Natürlich erst in 20, 30 Jahren, aber der Schaden wird so früh angerichtet.
Nur wertlos für die Wirtschaft?
Für die Wirtschaft, ja.
Oder
ja.
Auch fürs Ökosystem an sich?
Ja, fürs Ökosystem, dem Ökosystem ist das völlig egal, ob der Baum schräg ist oder nicht.
Also das ist hat aber, jetzt keine Auswirkungen auf irgendwie Nahrung?
Nein. Der ist nur für die Bewirtschaftung, ist der wertlos. Aber die haben den gekauft, den Setzling, der kostet so in der Größe 5, 6 Euro. Davon, guten Tag, davon kaufen die ein paar tausend Stück. Und wenn davon 10% von Rehen angeknabbert werden, das finden die nicht witzig. Und es gibt halt zu viele Rehe, wie zum Beispiel, wie auch zu viele Wildschweine. Aber es hat auch was mit Naturschutz zu tun, weil die zu viele Tiere auf so einem bestimmten Gebiet, die nicht reglementiert werden, also reduziert werden, die finden nicht genug Nahrung. Das ist auch etwas, was die meisten Leute nicht begreifen. Die sagen, wieso, hier ist doch genug. Nein, die vertreiben sich gegenseitig aus den Revieren. Und ich habe 2-3 Mal schon verhungerte Rehe gesehen. Wenn die zu alt werden, können die nicht mehr fressen. Dann sind die Zähne so abgewetzt, dann können die nicht mehr fressen, dann verhungern die. Das ist wirklich furchtbar. Es dauert Wochen, bis die tot sind. Und das versuchen wir halt zu unterbinden, indem wir die rechtzeitig dann erlegen, bevor die in den Status kommen, wo sie verhungern.
Normalerweise sind Ökosysteme ja durchaus imstande, sich selbst zu regulieren. Dafür gibt es Beutegreifer. Hier in Deutschland haben wir ja schon die Problematik mit dem Wolf zum Beispiel. In dem Fall ist Hans aber unter anderem der Beutegreifer für sein Jagdrevier. Und manchmal, wenn er zu wenig Tiere schießt, muss er dafür theoretisch sogar Geld bezahlen.
Früher gab es in Deutschland Luchse, es gab Wölfe, in einigen Gegenden gab es auch Bären. Und die haben halt die Tiere, also ich sag mal Rehe oder Hirsche, Wildschweine, die alt wurden, sich nicht mehr bewegen konnten, haben die gejagt und gefressen. Oder kranke Tiere, die sich verletzt hatten oder so. So, die gibt's aber alle nicht mehr. Das heißt, alle Wildarten, die wir in Deutschland haben, vermehren sich zu stark. Und da kommt der Jäger halt ins Spiel, dessen Aufgabe ist es, und das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, die Zahl dieser Tiere möglichst auf einem niedrigen Niveau, also auf einem verträglichen Niveau zu halten. Dafür gibt es die sogenannten Abschusspläne. Also ich muss in meinem Revier, muss ich zum Beispiel pro Jahr mindestens 50 Rehe schießen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich das nicht nachweisen kann, dann guckt sich die Jagdbehörde das 3 Jahre an, mahnt mich dann ab und sagt, pass auf, du hast nicht genug geschossen, mach. 3 Jahre, und wenn ich das dann immer noch nicht geschafft habe, dann schicken die einen Berufsjäger da rein, so lange, bis der Abschussplan erfüllt ist. Und den muss ich bezahlen. Das kostet viel Geld.
Wenn man das jetzt so hört, könnte man ja vermutlich denken, dass sich die meisten Jäger darüber freuen, dass die Wölfe wieder zurück in die deutschen Wälder gekehrt sind und die Ökosysteme soweit ein Stück zurück zu ihrer Natürlichkeit kommen. Aber es gibt sehr viele Jäger, die das gar nicht mal so cool finden. Hans erklärt uns seine Einschätzung dazu, woran das liegt.
Wir sind ja manche Jäger, obwohl du gerade beschrieben hast, dass es ja auch um Naturschutz geht, nicht sehr glücklich darüber, dass der Wolf eigentlich wieder als natürlich regulierendes Element in die Wälder zurückgekehrt ist.
Ja, das stimmt.
Wie erklärst du dir denn diese Unzufriedenheit?
Da gibt es viele Gründe. Also ich sag jetzt mal, ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Ich unterstelle einigen der Jäger Beuteneid. Die sagen dann, wenn der Wolf kommt, habe ich nichts mehr, was ich selber erlegen kann. Ne? Dann ist die Jagd wird überflüssig. Inzwischen aber müsste sich rumgesprochen haben, dass es überhaupt nicht stimmt. Denn in keinem Revier Deutschlands, wo Wölfe aufgetaucht sind, ist Wild verschwunden. Im Gegenteil. Das ist auch etwas, ich kann es nicht genau erklären. Wenn man den sogenannten Jagddruck erhöht, also bestimmte Tiere mehr schießt, das erleben wir gerade. Wir haben wirklich die letzten 3-4 Jahre sehr viele Rehe bei uns erlegt. Ne? Und dann haben wir gedacht, so, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Ja, stimmt überhaupt nicht. Wenn du in einem Revier einen Bock schießt und dauert das 3 Wochen, dann kommt ein neuer. Die haben ja ihre Reviere, die gehen auch da nicht raus. Es ist so, als würde, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, so die Reproduktionsrate ist einfach, die steigt. Ja. Weil die Tiere, die vermehren sich nach wie vor. Egal, ja, ob sie es wirklich merken, ich weiß es nicht. Am Ende weiß ich es nicht. Tatsache ist nur, der Wolf wildert keine Reviere leer. Die Tiere lernen das auch, sich darauf einzustellen.
Dass Rehe und Hirsche sich auf die Ankunft des Wolfes eingestellt haben, zeigt auch noch eine andere Beobachtung von Hans.
Ich war vor 2-3 Jahren, wir gehen jetzt hier rechts rum, war ich in einem Jagdrevier in Brandenburg. Riesig groß, sehr viel Wild. Und dort fiel mir auf, dass ich überall auf den freien Flächen, habe ich oft Rotwildrudel gesehen, Rotten von Wildschweinen, und viele Rehe beieinander. Und die Erklärung ist die, in der Gegend gibt es viele Wolfsrudel. Und das merken die Tiere, die wittern das. Und die haben das in ihrer Genetik verankert, wie sie sich davor in Sicherheit bringen. Das machen sie oft, indem sie auf große freie Flächen gehen, sich da zusammenballen in der Mitte, sodass sie rundherum ganz weit gucken können. Wenn also ein Wolf kommen würde, oder ein Wolfsrudel, würden die das relativ früh merken und könnten dann flüchten. Und das habe ich so vorher noch nie gesehen. Das heißt, und das waren Massen. Das waren wirklich, weiß ich, 30, 40 Stück Rote. Das siehst du hier fast nie.
Nachdem wir jetzt also gehört haben, warum das Jagen in Deutschland überhaupt nötig ist und welche Tierarten unter anderem ein Problem sind, hören wir uns jetzt mal an, wie das Ganze denn überhaupt abläuft.
Ich bin im Prinzip, die Menschen jagen, ähnlich wie Leoparden oder Löwen. Entweder man schleicht sich an, also wir nennen das Pirschen, oder man lauert. Tun Leoparden auch. Deshalb sind die, sehen die so aus, wie sie aussehen. Die sind perfekt getarnt. Oder Tiger machen das zum Beispiel. Die lauern oder schleichen sich ganz leise an, in der Hoffnung, nicht bemerkt zu werden. Das ist bei uns auch so. Und dann, wenn da was kommt, was passt, also ein Reh oder ein Wildschwein, ja, dann wartest du, bis das nah genug ist. Und dass es ein Tier ist, was du erlegen darfst, ist ja auch alles ein bisschen reglementiert. Und dann erlegst, dann schießt du. Und im Idealfall, und das ist Gott sei Dank, also ich hab's Gott sei Dank noch nie erlebt, dass ich wirklich vorbeigeschossen habe. Bisher war es immer so, wir nennen das, es lag im Knall. Das heißt, du schießt und das Tier hört den Schuss nicht, weil die Kugel ist schneller als der Schall. Die Kugel fliegt mit 3.000, 4.000 km/h und der Schall hat roundabout 1.000 km/h. Und das heißt, bevor der Knall bei dem Tier ankommt, ist es schon tot.
Wir haben ja schon zu Beginn gehört, wie Hans sich fühlt, wenn er schießt und tötet. Später erzählt er mir aber noch von einer anderen Seite in ihm, die dabei auch eine wichtige Rolle spielt.
Es ist auch ein befriedigendes Gefühl, sage ich ganz ehrlich. Du hast Beute gemacht. Du hast was zu essen besorgt. Deine Familie wird nicht hungern. Das ist ein Gefühl, das ist auch ein gutes Gefühl. Also ich weiß heutzutage, meine Familie hungert nicht, egal ob ich ein Reh schieße oder nicht. Aber ein Stück weit bist du dann auch stolz, weil du hast was erlegt. Du warst erfolgreich bei der Jagd. Und das steckt noch tief drin. Die Steinzeit ist noch nicht so lange her. Wir meinen das immer, das wäre 3 Millionen Jahre. Nee, stimmt nicht. Ein paar Tausend.
Das ist ja eigentlich ganz interessant, weil es ja sehr ambivalent ist. Auf der einen Seite der Gedanke von, man hat auch so eine Form von Empathie und Mitgefühl, ja, vielleicht sogar irgendwo auch eine Beziehung zu dem Tier, was, ja, man vielleicht ewig beobachtet, bis man, ja, dann auch tatsächlich schießt.
Ja,
und dann so, aber auch dieser Urinstinkt von so einer Befriedigung von, ich habe was erlegt, was, ja, man ja im Rewe, ja, jetzt normalerweise
ist.
Nicht tut.
Ja, ja, na, genau, das macht man normalerweise. Normalerweise gehst du in den Supermarkt und, ja, oder zum Metzger. So, ich hole mir das aus der Natur. Und das ist ein gutes Gefühl. Und ich esse nur noch wild. Ich kaufe, also, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal bei irgendeinem Metzger oder im Supermarkt Fleisch gekauft habe.
Jetzt sind wir in unserem Gespräch an einem, wie ich finde, sehr spannenden Punkt angelangt. Während meiner Uni-Zeit habe ich mich viel mit dem Thema Tierethik auseinandergesetzt. Dass ein Jäger das tut, was er tut, aus tierethischen Gründen, hätte ich mir vor einigen Jahren noch nicht erklären können. Für Hans ist das aber im Grunde eine ganz logische Konsequenz.
Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich auch zur Jagd gegangen bin, weil ich schon vor vielen, vielen Jahren gesagt habe, ich möchte diese Massentierhaltung, die es ja immer noch gibt bei uns, ne? Ich möchte das nicht unterstützen, weil das ist unethisch. Das ist wirklich eine Missachtung der Schöpfung. Das hat kein Tier verdient, nur dafür angezogen zu werden, um dann mit einem Jahr oder anderthalb Jahren getötet zu werden.
Darauf mal eine ganz provokante Frage.
Ja.
Warum nicht? Warum haben die das nicht verdient?
Also, jetzt kommen wir natürlich an einige Grundregeln, wie man mit anderen Lebewesen umgehen sollte. Und ich bin ein großer Tierfreund. Das klingt jetzt komisch für einen Jäger, ist aber so. Ich möchte nicht, dass ein Tier leidet. Sei es in einem zu engen Stall, sei es auf dem Transport zum Schlachthof, sei es auf den letzten 50 Metern, wo es ausgeladen wird, bis es dann den Bolzenschuss bekommt und dann wo dann die Halsschlagader aller durchgetrennt wird und die dann ausbluten. Die wissen das, wenn die da lang gehen. Die wissen das. Die merken das, die riechen das. Das ist der pure Stress für die Tiere. Die sind intelligenter, als wir denken, vor allen Dingen Schweine. Und ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht unterstützen. Und das tue ich ja nicht.
Insbesondere in meiner Masterarbeit beschäftigte ich mich intensiver mit Schweinen. Die sind nämlich sauintelligent. Für die meisten Menschen ist es vermutlich ganz normal, dass ein Hund im Bett schläft und für Impfungen zum Tierarzt gebracht wird. Der Hund ist eben ein Familienmitglied, wie viele immer sagen. Häufig begründen Menschen das damit, dass sie so intelligent seien und man so eine enge Verbindung zu ihnen aufbauen könne. Das geht bei Schweinen aber auch, nur dass die in den seltensten Fällen in unseren Betten schlafen und wohl kaum als Familienmitglied bezeichnet werden. Wo ist also der Unterschied?
Wenn du mich jetzt fragst, wer ist klüger, würde ich sagen Schwein.
Darauf wollte ich nämlich hinaus.
Ja, weil die sind, ich habe ja nur oft Schweine gejagt und ich sage, ja eins, die zu erwischen ist extrem schwer. Das ist, ich habe jetzt schon Monate, ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal ein Schwein geschossen habe. Ich glaube, es ist über ein Jahr her. Nun bin ich auch nicht so ein fanatischer Jäger. Ich sitze jetzt nicht 6 Stunden nachts irgendwo am Hochsitz. Aber Schweine sind, ja, man muss das erlebt haben. Die haben eine ganz klare Sozialstruktur. Die leben ja in Rotten zusammen. Die können 10, 15, 20 Tiere können das sein. Und vorne ist immer eine Frau, die Bache, die sogenannte Leitbache. Und die ist in der Regel mehrere Jahre alt. Und die bestimmt alles.
Also wir reden von einem Matriarchat.
Absolut. Das ist das lupenreinste Matriarchat, was es gibt. Nee, bei Hirschen ist es übrigens auch so.
Jetzt folgt mein persönlicher Lieblingssatz.
Das ist, in der Natur gibt's das oft. Die Frauen sind einfach klüger. Jetzt sag nicht wie bei uns.
Sag
ja. Schon. Komm, wir setzen uns mal. Das hängt aber auch zusammen mit dem, dass die Jungs, die Männer, die Hirsche oder auch die Keiler, die sind halt zu bestimmten Zeiten im Jahr, haben die ihr Hirn, sind die etwas verwirrt, sagen wir es mal so. Das ist bei den Bachen. Die werden zwar auch, man nennt das rauschig, da wollen die gedeckt werden, aber die sind insgesamt übers Jahr einfach cleverer und die setzen ihre Erfahrung um. Und wenn du zum Beispiel siehst, wenn eine Rotte Wildschweine, wenn die dich wittert, wenn die flüchten, sieht total süß aus. Die Alte immer vorne weg und dann wie an der Perlenkette, die anderen hinterher. Und so 7, 8, 10, 15, 20 Stück, alle hintereinander. Und die machen alles, was die Alte macht. Wenn die stoppt, stoppen die auch. Wenn die nach rechts in die Deckung geht, machen die das auch. Weil die genau wissen, also vom Instinkt her, wenn ich überleben will, muss ich das machen, was die macht. Und die ist wirklich clever.
Wir kommen wieder zum Thema Jagd zurück. Wie wir schon gehört haben, es geht nicht immer nur ums Schießen und Erlegen. Auch einfach in der Natur zu sein, zu beobachten und vielleicht auch mal gnädig zu sein. Bei Hans passierte das neulich in einem, sagen wir mal, ganz besonderen Moment.
Das ist aber auch das Faszinierende. Und deshalb zur Frage, wenn du mich fragen wirst, warum jage ich eigentlich, ist dieses unfassbare Naturerlebnis. Das ist einfach irre. Und dazu gehört manchmal auch das Erlegen eines Tieres. Aber es gibt das berühmte Sprichwort, die meiste Zeit seines Lebens sitzt der Jäger vergebens. Das heißt, ich sitze auch manchmal da und beobachte die Tiere nur. Und ich habe auch schon sehr oft ein Tier nicht geschossen, obwohl ich es hätte schießen können, weil es einfach so schön war. Dann habe ich gesagt, nee, komm, mach weiter. Oder auch zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt gerade die Zeit, wo die Brunftzeit der Rehe, wir nennen das Blattzeit. Da sind die Böcke alle ein bisschen neben der Spur. Ne? Ich habe also oft auch schon, wenn so ein Bock kam, da vorne war die Ricke und den wollte ich eigentlich schon immer schießen, den kenne ich schon seit 2 Jahren oder so. Und die Ricke da hinten, dann machen die Böcke so ein bisschen im Hintern und so, hi, und laufen so im Kreis und tun so, als würden sie gleich abhauen, tun sie aber nicht. Und der tänzelt so hinterher. Ich sage, nee, komm, Junge, hab Spaß. Wir sehen uns in ein paar Tagen vielleicht.
Den gönne ich
dir noch. Ja, hallo, immer. Ich lasse sie immer dann noch laufen. Weil ich denke, nee, das finde ich jetzt unfair.
Ein passender Zeitpunkt.
Finde ich, ja, genau.
Was Hans hier gerade erzählt hat, heißt ja auch, dass er manchmal die Tiere schon seit längerem kennt. Und wie er eingangs erwähnte, tötet er sie am Ende auch nicht gern. Was also passiert unmittelbar nach dem Schuss?
Deshalb gibt es bei uns Jägern auch den Brauch der letzten Äsung. Dann nehme ich also von dem nächsten Baum, und vorgeschrieben ist eigentlich ein Tannenstück, also Tannenzweig. Wenn da keine Tanne in der Nähe ist, nehme ich was anderes, dann so ein kleines Stück Grün und das stecke ich denen ins Maul. Das ist so mein, wo ich sage mal, es tut mir echt leid, aber geht nicht anders. Und hier, das ist mein letzter Gruß sozusagen. Machen wir immer.
Der Mensch ist vermutlich eines der wenigen, wenn nicht das einzige Raubtier im engeren Sinne, das seiner Beute eine letzte Form des Respekts erweist. Eigentlich, wenn man mal die ein oder andere Tierdoku geschaut hat, ist Natur sogar ziemlich grausam. Darüber haben wir uns dann auch eine Weile unterhalten, bis wir irgendwann auf die Themen Mitleid, Mitgefühl und Empathie kommen. Ob Tiere das wohl auch irgendwie empfinden? Da sind wir uns beide nicht ganz sicher.
Ja. Aber dann müsste man das ja auf beiden Seiten gleichermaßen machen. Also man könnte jetzt entweder, Beispiel wäre jetzt in einer der sämtlichen Tierdokus, die ich mir in letzter Zeit aufgrund meines neuen Inselinteresses angeschaut hatte, da hat ein Löwenrudel dann eine Giraffe erlegt und mit haben dann eben andere Raubtiere, die Hyänen, später die Raubvögel, davon gefressen, bis irgendwann nach ein paar Tagen nur noch die Knochen übrig geblieben sind. Und dann kam erst eine Giraffe, hat dann Beine breit gemacht und sich runtergebückt, bis sie daran schnuppern konnte und blieb dann davor stehen. Und dann kamen immer mehr Giraffen dazu und taten ihr das gleich. Und der Kommentator hat dann auch gesagt, an der Stelle weiß man nicht, was hier gerade passiert.
Ja,
es stimmt. Kann sein, dass es eine Neugier ist und sie den Geruch irgendwie kennen.
Ja.
Es kann aber auch natürlich irgendwo sein.
Sowas wie Trauer.
Das ist sowas wie Trauer. Wir können es vielleicht nicht auf die Art vermenschlichen, wie wir das kennen. Das ist vielleicht eine andere Form, aber man kann nicht unbedingt leugnen, das ist auch eine Form von Gefühl.
Ja, ich habe dazu noch ein anderes Beispiel. Immer wenn wir große Jagd haben und wir haben, was weiß ich, 10, 15, 20 Wildschweine erlegt, dann werden die ja alle wir nennen das versorgt, das heißt, aufgebrochen. Die ganzen Eingeweide kommen raus. Wir sammeln die in so großen Speiskübeln. Das sind etliche Kilos, die da zusammenkommen, plus der Kopf und die Haut, ne? Also das Fell. So, und dann ist die Frage, was machen wir damit? Fragen immer alle. Was machst du jetzt mit diesen Resten? Ja, sag ich, die bringe ich gleich oder morgen früh. Ich 2-3 Stellen im Wald, wo ich genau weiß, das sind viele Wildschweine, da bringe ich das hin, da kippen wir das aus und in 2 Tagen ist das weg. Und dann fragen manche, ja, wie die Wildschweine fressen ihre eigenen? Ja, sag ich, das ist so. Weil die stehen nicht da und sagen, ey, guck mal da, der Peter, der hat, vorgestern war ich mit dem noch da und da und jetzt liegt der hier. Kann ich nicht. Die fressen das. Und das ist wiederum auch Natur. Das ist dieser perfekte Kreislauf. Ne? Das geht alles ineinander über. Die Natur macht keine Abfälle. Es wird alles verwertet. Und in dem Fall, manche Leute schockt das, dass Wildschweine die Reste ihrer Kumpels fressen. Und das ist draußen genauso. Ein Löwe würde auch garantiert, wenn der irgendwo einen verletzten Löwen findet, der nicht zu seinem Rudel gehört, wird er den töten und fressen. Und der wird nicht denken, ey, der gehört zur Familie. Nee. Das sind ihre eigenen Löwen. Ja, genau. Wenn es passt, wegen der, ne, die männlichen Löwen fressen ja auch die Jungen, die ihre Freundin hat vom Vorgänger. Die fressen die. Also töten die und fressen.
Ihre Gene weitergeben.
Richtig, weil sie ihre Gene und nicht die vom Konkurrenten. Ja, ist so.
Oft wird ja einerseits, wenn man über Vegetarismus, Veganismus oder über Fleischkonsum eben debattiert, kommt oft von der Gegenseite das Argument, erstmal mit dem Löwen, der Löwe frisst ja auch seine Gazelle, das ist ja die Natur, wobei wir ja so weit vom Natürlichen entfernt sind, wie es nur geht. Zumal man sich ja als Mensch auch nicht mit einem Raubtier vergleichen sollte, was, wie du ja jetzt gerade gesagt hast, gar nicht zu solchen höher intelligenten Emotionen fähig ist wie Empathie oder rationalem Denken und gleichzeitig aber auch die Gewichtung, wie wir Tiere, also mit dem Hund liegen wir zusammen in einem Bett und das Schwein, was aber zu Teilen noch intelligenter ist, zu dem man aber auch eine Beziehung aufbauen kann. Die sind ja durchaus auch in der Lage, eine Stimme sich zu merken und zu kommen, wenn man sie ruft. Also da steckt ja schon sehr viel Ambivalenz in.
Ja, absolut, da hast du völlig recht. Und das ist in anderen Kulturen ja auch anders. Korea, China werden Hunde gegessen. Ne? Ich meine, die essen auch Schweine, aber eine völlig andere Beziehung zu den Hunden. Das ist auch mit Sicherheit eine der vielen Ambivalenzen in unserem Verhältnis zum Tier. Kannst du natürlich alles von der Evolution her erklären. Der Hund hat irgendwann mal, Wölfe haben irgendwann mal gemerkt, dass es sich lohnen könnte, mit uns zu kooperieren. Und daraus ist ja dann der Hund entstanden letztlich. Ne? Man hat gemeinsam gejagt. Beide haben profitiert davon. Das ist beim Schwein halt nicht so. Aber jetzt mal vielleicht ein etwas schräges Beispiel, aber in der Gegend, wo zum Beispiel Trüffelschweine gezüchtet, also wo es die gibt, da käme keiner auf die Idee, die zu essen, weil die bringen halt Trüffel, bringen viel Geld. Also ich weiß, dass das ambivalent ist, aber...
Wusstest du, dass mal ein Polizeischwein gab?
Ja.
Was, ich weiß nicht, das war auch irgendwo...
Also mit Suche oder so. Genau. Ich kenne Therapieschweine, habe ich selber mal ein Stück drüber gemacht. Ein Schwein, was also bei Demenzkranken eingesetzt worden ist. Na klar, gibt's alles. Also mir ist schon klar, dass es da, das kann man nicht erklären.
Beim Thema Natur und was eigentlich überhaupt noch natürlich ist, kommt Hans irgendwann auf ein ganz anderes Thema und zitiert, vielleicht ohne es zu wissen, den berühmtesten Satz aus dem König der Löwen.
Natürlich, wenn du einen Hund hast, machst du Gedanken darüber, was machst du denn später mal mit dem, wenn er tot ist. Ne? Was ich nicht möchte, ist, dass mein Hund beim Tierarzt bleibt und da irgendwie verbrannt wird. Ich weiß, was da macht. Die verbrennen das und dann wird das wirklich irgendwo verstreut oder so. Ne? Kannst auch sagen, ich möchte, dass es da und da verstreut wird. Ich habe meiner Frau vorgeschlagen, Lotte kommt in den Wald, da wo die Wildschweine sind. Und 3 Tage später wird sie weg sein. Meine Frau, nein, bist du verrückt und so. Also, wäre für mich die eigentlich eine naheliegende Lösung. Ich hätte damit auch kein Problem. Ne? Lotte eh nicht, ich weiß es ja dann nicht, weil die ist dann tot. Ich hätte auch ehrlich gesagt, wenn ich mal tot wäre und es gäbe in Deutschland die Möglichkeit, mich im Wald irgendwo abzulegen und zu sagen, lass die Tiere das erledigen. Es gibt ja in Indien, gibt es ja eine Religion, ich glaube, das sind die Parsen, heißen die. Die legen ja ihre Leichen, die verbrennen die nicht, die beerdigen die nicht, die legen die auf große Gerüste oben, völlig frei, und dann kommen die Geier und fressen das. Alles. Ratzekart, so wie du eben gesagt, bleiben am Ende nur noch Knochen über. Ich finde das also mir gefällt das. Weil wir werden damit wieder Teil des großen Kreislaufs. Also, der ganze Zinnober, der hier gemacht wird mit Grabstätten und Marmor und hin und her und Kreuz und
so. Ist Kultur und nicht.
Ja, ist wieder Kultur, richtig. Oder was die Ägypter da treiben, die waren ja besessen von ihr, also die die Hochgestellten, die armen Schweine, die wohnen ja irgendwo verscharrt. Aber die Pharaonen, ich habe gestern noch was gelesen, wenn man die Steine der Cheops-Pyramide mal hochrechnet, dann muss es ungefähr 27 Jahre gedauert haben, dieses Ding zu bauen. Mit 20, 30, 40.000 Arbeitern. Das ist einfach ein Irrsinn, um eine Leiche da reinzutun. Ah ja, wir schweifen ab hier.
Auch wenn wir hier kurz abgeschweift sind, bleiben wir, unserem eigentlichen Thema geschuldet, beim Tod. Denn auch mit der Leiche des erlegten Wildtieres geht es am Anschluss natürlich weiter. Der nächste Part könnte für den einen oder die andere allerdings etwas unappetitlich werden.
Ja, wir haben, also das ist aber Zufall, wir haben bei uns immer, kommt immer, ist ein Gast, ein Mitjäger, der ist Metzger. Und der braucht, um eine Sau auszunehmen, was braucht der? 5 Minuten. Der hat so eine Art Galgen, da kommen die Viecher dran mit den Hinterläufen nach oben. Und dann geht er da mit dem Messer ran, macht einmal so den Bauch auf. Dann wascht er genau 2, 3 Schnitte und dann fällen die Eingeweide von selber raus. Darunter steht immer so ein großer Speiskübel.
Also das hast du auch schon mal gesehen?
Ja, klar.
Hast du auch schon mal selber versucht?
Das mache ich dauernd. Also nicht dauernd, aber auch schon oft selber gemacht. Nur ich brauche viel länger. Der braucht dafür 5 Minuten, ich brauche eine halbe Stunde.
Wie war das? Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal gemacht hast?
Ja, klar.
Auszunehmen?
Ja.
Sieht sehr klein, wie war das so?
Ich hab vorher gedacht, kannst du das überhaupt? Ich hatte überhaupt kein Problem damit.
Überhaupt?
Null. Ich habe das auch ohne, also viele ziehen sich dann so Gummihandschuhe an. Wenn ich welche habe, mache ich das auch, weil wenn du das Blut an den Händen hast und vor allen Dingen manchmal ist auch ein bisschen Kot oder Urin oder sowas, dann hast du das unter den Fingernägeln, bis du das weg hast, dauert. Deshalb sind diese ganz dünnen Handschuhe ganz gut. Nur, die reißen dauernd. Wenn du an Knochen kommst, plopp, hast du ein Loch dran. Das machst du. Also ich hatte kein Problem damit. Haben die meisten übrigens nicht. Auch die große Bedenken haben. Die sagen, ich kotz gleich. Nein, du kotzt nicht. Das ist alles sehr natürlich. Komm mal her. Warte, ist da ein Hund? Ach so, ne, wir gehen da quer rüber. Also ich weiß nicht. Hast du schon mal ein Bücking ausgenommen, Hering?
Nee.
So, komm mal her. Das haben wir früher, hallo. Das haben wir früher zu Hause. Da gab es immer geräucherte Heringe, sogenannte Bückinge hießen die. Die wurden komplett gekauft. Und dann bist du mit dem Messer hingegangen, hast den aufgeschnitten, dann hast du das Zeug rausgeholt und dann wurden die gegessen. So, im Prinzip ist das bei einer Sau genauso, nur größer.
Wir haben ja jetzt viel übers Töten geredet und was natürlich ist und was nicht. Fest steht, der Mensch hat den Lebensraum vieler Tiere derart beschnitten, dass es kaum noch Raubtiere gibt. Die meisten Wälder in Deutschland sind künstlich angelegt, was ebenso Auswirkungen auf die Ökosysteme hat. Eine unkontrollierte Ausbreitung von Beutetieren wie Hirschen, Rehen und Wildschweinen zum Beispiel ist nicht gut für diese Ökosysteme. Also muss der Mensch auch hier eingreifen. Man könnte jetzt argumentieren, dass es Jäger nur deshalb gibt, weil der Mensch dafür gesorgt hat, dass diese Notwendigkeit überhaupt besteht. Aber an dem Umstand, dass es nun mal ist, wie es ist, ändert das letztlich auch nichts mehr. Also einige Tiere müssen eben gejagt und erlegt werden. Zum Schluss möchte ich deshalb von Hans wissen, ob das Schießen auch die am ethischsten vertretbarste Art ist, das Leben eines Tieres zu beenden.
Ist es der Schuss?
Ja.
Also das können wir so festhalten.
Ja, ich wüsste nicht, also weißt du...
Es gibt ja noch Betäubung mit Elektroschock.
Wir reden ja von Schlachthöfen.
Ja.
Da ist das Ganze drumherum, so ein Bolzenschuss. Also wenn ich im Wald die Chance hätte, das Schwein steht da, so wie du jetzt neben mir, und ich sitze hier oben im Bolzen, wunderbar. Aber leider ist das nicht realistisch. Und im Prinzip ist die Kugel ja so ähnlich. Das ist ja auch, ich kann ein Schwein mit einem Kopfschuss erledigen. Wir nennen das auf den Teller schießen, so aufs Ohr, sofort tot. Die meisten Tiere werden mit einem Blattschuss erlegt, das ist hier. Geht quer durch, sofort tot. Aber das ist für mich die beste Art und Weise.